Heute geht es weiter mit unserer Themenreihe Beziehungen. Und da haben wir heute einen ganz besonderen Gast, den Martin Leupold. Er ist der Leiter des Weißen Kreuzes. Das ist ein Fachverband innerhalb der evangelischen Diakonie, der sich vor allem auch mit den Themen Sozialethik, Seelsorge, Beziehungsgestaltung beschäftigt. Und ich darf dich mal ganz kurz zu mir auf die Bühne bitten und würde dich bitten, dass du mal ein paar Worte zu dir sagst, was eure Arbeit ausmacht und warum dir die Themen so am Herzen liegen.
Ja, also ich bin Martin Leupold, ich bin evangelischer Theologe, bin verheiratet und wir haben zwei erwachsene Kinder, das mal so, damit ihr auch wisst, wer ich so als Mensch bin. Und beruflich bin ich also Leiter des Weißen Kreuzes, das ist ein diakonischer Fachverband, der sich mit den Themen beschäftigt, die doch sehr intim sind, die manchmal auch so ein bisschen roten Kopf hervorrufen oder Herzklopfen. Es geht um Sexualität, es geht um Beziehungen. Dazu gehört sehr viel Paarberatung, die in unseren Beratungsstellen passiert. Wir haben etwa 180 davon in Deutschland. Da gehört aber auch dazu, zum Beispiel zur Sexualaufklärung bei Jugendlichen beizutragen. Das machen wir mit Informationsschriften oder so oder auch mit Vorträgen. Es gehört dazu, aber auch Menschen zu beraten, die merken, dass sie beim Konsum von Pornografie in so einen Kreislauf geraten sind, davon nicht mehr lassen können. Und wir haben auch Berater, die sind qualifiziert, Menschen zu helfen, die gerade auch in Bezug auf ihre Sexualität irgendwann mal selber Gewalt erfahren haben. Das hinterlässt tiefe Spuren und da ist es gut, wenn man es bewältigen kann und mit Hilfe von Beratung hinter sich lassen kann. In all diesen Fragen und auch anderen kann man sich an uns wenden. Und wer mehr wissen will, der kann nachher draußen auf den Schriftentisch gucken. Da liegt so manches und man kann mich auch persönlich hinterher gerne ansprechen.
Alles klar. Wunderbar, dann vielen Dank. Wir freuen uns auf deine Predigt. So, dann komme ich noch zu den Themen der nächsten Wochen. Es wird ein Ehetrainingstag stattfinden, und zwar am Samstag, den 11. November. Anmelden kann man sich bei der Birgit Lotter oder dem Frank Lotter. Und ich möchte nochmal besonders darauf hinweisen, es kann wirklich jeder kommen. Also wenn Paare nicht zusammenkommen können, weil zum Beispiel einer arbeiten muss oder anderweitig verhindert ist, kann auch gern nur einer kommen. Auch wenn Kinder zu betreuen sind, ist auch kein Problem. Einfach kurz Bescheid sagen, da finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Also nochmal herzliche Einladung zum Ehetrainingstag am Samstag, dem 11. November.
Ich habe dieses Thema genannt, der liebe Gott und die Liebe. Was ist das für eine Geschichte zwischen diesen beiden? Und ich will aus verschiedenen Perspektiven diese Geschichte ein bisschen nacherzählen und natürlich damit Sie und euch ermutigen, diese Geschichte so weiterzuschreiben, dass sie gut wird oder gut bleibt oder besser wird. Bevor ich ins Theologiestudium gegangen bin, habe ich einige Jahre auf dem Bau gearbeitet. Das ist ja auch oft so eine richtige Männerwelt, etwas rau im Ton. Und ich war damals schon bekennender Christ und habe auch in Sachen Partnerschaft und Liebschaften mit Frauen andere Vorstellungen gehabt als alle meine Kollegen. Die haben dann immer so nach dem Wochenende, Montagmorgen, wenn es losging, so ihre Abenteuer zum Besten gegeben. Und einer, die wussten, dass ich darüber anders denke, und einer wollte mich aber wohl mal necken und fragte mich, und mit wem hast du dich denn so am Wochenende rumgetrieben? Aber ehe ich noch irgendwas antworten konnte, sagte er selber, fiel sich fast ins Wort, ach so, du darfst ja sowas nicht. Du darfst ja sowas nicht. Ich habe überlegt, gehe ich anders mit diesem ganzen Thema Liebe und Sexualität um, weil ich es nicht anders darf? Ist das das Wesen des christlichen Glaubens, dass man in Sachen Sexualität verklemmt ist, prüde, ängstlich, nicht drüber reden oder das sogar für schmutzig hält? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was ich damals gesagt habe, aber für mich ist das so eine kurze Szene, die schon ein bisschen zeigt, welches Image der christliche Glaube in Sachen Liebe hat. Gott gilt als Spaßbremse, er hat ein Problem mit Sex und erlaubt ihn nur in engen Grenzen. Die sich dran halten, die sind verklemmt und die verpassen die besten Dinge des Lebens.
Der liebe Gott und die Liebe, ist das also wirklich ein verkrampftes, ein schwieriges Verhältnis? Richtig ist zunächst, dass es in der Vergangenheit relativ unüblich war, offen über Sexualität zu reden. Bis in die 60er Jahre hinein endete der normale Liebesfilm spätestens mit dem ersten Kuss. Was danach kam, das musste man sich denken. Heute braucht man sich das nicht mehr denken, das wird alles gezeigt. Also so sehr die Liebe immer schon Thema war, auch so in Romanen und in der Malerei und überhaupt in der Kunst und so, der intime Bereich, der blieb meist tabu. Das war gar nicht nur bei Christen so, das war in der ganzen Gesellschaft eigentlich so, vielleicht ein paar Schichten, wo das nicht ganz so war. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten doch ziemlich verändert. Die Atmosphäre ist auch in christlichen Gemeinden offener geworden. Es gibt eine Fülle von christlicher Literatur zu diesem Thema. Man kann Probleme und Konflikte offener ansprechen und konkreter. Es gibt Beratungsstellen mit christlichem Hintergrund, auch wie unsere vom Weißen Kreuz. Also der liebe Gott und die Liebe sind sich auf jeden Fall näher gekommen. Mir geht es allerdings so, es gibt manchmal auch ein zu viel an Offenheit. Ich finde schon, es ist wichtig, oder es ist, ich sag mal so, es ist schwierig, wenn man überhaupt nicht über Sexualität reden kann. Denn es gibt die Momente, da muss man einfach miteinander reden, mit dem Partner oder auch mit dem Arzt oder mit einem Berater. Wenn man das gar nicht kann, ist es schwierig. Aber wenn man nichts anderes kann, als über Sex zu reden, und ich kenne so Leute, die müssen immer auf das Thema kommen, dann finde ich, das ist auch nicht gesund. Manchmal gibt es ein zu viel an Offenheit, wenn Leute dann Dinge aus ihrer Intimsphäre preisgeben, die ich so genau wirklich überhaupt nicht wissen wollte. Also wenn es nicht peinlich sein soll, dann braucht das Thema offensichtlich auch den richtigen Rahmen. Das hat überhaupt nichts mit Verklemmtheit zu tun. Es ist ein besonderes Thema, es ist mit besonderen Emotionen verbunden, es reicht tief in die Seele. Und deswegen braucht es eine besondere Vertrauensbasis und es braucht Respekt und Wertschätzung, wenn man darüber reden will. Heute will ich mal darüber reden, ist auch seit knapp 2 Jahren meine besondere Arbeit, immer über dieses Thema zu reden und die Dinge, die damit zu tun haben. Und ihr wolltet das so auch, ihr habt mich dazu eingeladen und ich finde es toll, dass ihr eine ganze Reihe auch dazu macht. Wir stellen uns dem, es gehört zu unserem Leben und deswegen wollen wir auch in der Gemeinde Raum geben, miteinander auszutauschen und uns mal zu vergewissern, wie leben wir denn eigentlich diesen Aspekt des Menschen. Der veränderte Umgang mit der menschlichen Sexualität besteht ja nicht nur darin, dass man offener darüber spricht, sie wird auch anders gelebt und in anderen Beziehungsformen. Über Jahrhunderte schien das klar zu sein, Sex ist eine Sache, die sich nur für Ehepartner schickt und es ist sicherlich nicht so, dass sich früher immer alle dran gehalten haben, das wahrscheinlich eher nicht, aber es galt doch als Norm. Man hat die Vorstellung einfach gehabt, so als Zielvorstellung und als Orientierungsmuster, der junge Mensch, der hat sich eine berufliche Existenz aufzubauen, er soll heiraten und er soll Familie gründen. Und die Liebe ist die Kraft, die die Partner zusammenführt und hoffentlich dann auch beieinander hält. Und selbst wenn die Liebe nicht bleibt, dann muss doch die Ehe aufrechterhalten werden, schon wegen der Konventionen oder aus wirtschaftlichen Gründen. Und natürlich gab es immer schon Menschen, wo das anders war. Und trotzdem galt die Ehe von Mann und Frau als Leitbild, an dem sich alle orientiert haben, auch diejenigen, die sie nicht hatten, die dazu nicht gefunden haben, denen sie aus welchen Gründen auch immer vielleicht versagt blieb. Und das hat sich so stark verändert, dass man für die 60er und 70er Jahre geradezu von einer sexuellen Revolution spricht. Und was das unter anderem bedeutet, dazu habe ich eine Grafik mitgebracht. Das ist die Statistik der Eheschließungen, oben die blaue Linie und der Ehescheidungen, unten die rote Linie in Deutschland in den letzten circa 60 Jahren, also seit 1950. Und da sieht man, dass die Eheschließungen kontinuierlich weniger werden, während die Scheidungen ansteigen. Die Ehe ist nicht mehr das einzige Modell, Partnerschaft und auch Sexualität zu leben. Es hat sich eine Pluralität der Lebensformen durchgesetzt, wie das meistens genannt wird. Also man kann natürlich heiraten, aber man muss das auch nicht oder man tut es erst nach Jahren gemeinsamen Lebens. Partnerschaften können von vornherein auf Zeit geschlossen werden, schon mit der Option, sich wieder zu trennen. Sich lebenslang treu zu sein, das erscheint vielen als unerreichbares Ideal. Und damit ist noch etwas anderes verbunden, nämlich, dass es immer mehr Patchwork-Familien gibt. Also Familien, die eben nicht aus den Bestandteilen Vater, Mutter und beider leibliche Kinder besteht, sondern die irgendwie anders zusammengebaut, zusammengestrickt ist. Vater wechselt öfter mal, die Mutter wechselt seltener, Väter fehlen häufig in Familien, Mütter sind alleinerziehend, alleinerziehende Väter gibt es auch, ein bisschen weniger. Kinder verschiedener Eltern wachsen miteinander auf. Das ist hier auch nochmal eine Grafik, die zeigt, wie sich die Haushalte, in denen Kinder leben, verändert haben. Das ist ein kürzerer Zeitraum, jetzt nur von 1996 bis 2014. Das untere Feld, der blaue Bereich, das sind die Haushalte mit Kindern, wo die Eltern verheiratet sind, also Ehepaare. Hellgrün sind nicht eheliche Lebensgemeinschaften. Und orange, das sind Alleinerziehende. Und wir sehen hier zwei Dinge. Wir sehen, dass die Zahl der Ehepaare deutlich abgenommen hat. Das sind nur die Haushalte mit Kindern. Die erfassen also alle die Formen von Zusammenleben schon mal gar nicht, wo es keine Kinder gibt. Also Ehen sehr viel weniger. Lebensgemeinschaften sind mehr geworden. Auch Alleinerziehende sind mehr geworden. Und noch etwas anderes ist zu sehen, weil das absolute Zahlen sind. Die Zahl der Haushalte mit Kindern hat insgesamt in Deutschland doch sehr deutlich abgenommen. Also mit dieser ganzen Entwicklung verbindet sich auch, dass es eben weniger Kinder gibt. Wir kennen den berühmten Begriff demografische Katastrophe und so und alternde Gesellschaft. Alles das hat damit zu tun, dass sich die Lebensweisen verändert haben, weil sich die Werte verändert haben. Sage ich erstmal ganz ohne Polemik, auch wenn man das gut findet, dann findet man auch das gut, es gehört einfach dazu. Das sind die Folgen einfach, wie wir leben. Und das ist nun mal so, man kann die Kuh nicht ohne Euter haben und man kann nicht so, oder wer die Milch will, der muss auch die Kuh wollen, wie auch immer. Wenn man die Kuh nicht will, naja, sie denken sich ihr Teil. Auch hier wieder, neu ist nicht, dass es das früher nicht auch schon gab, aber dass man von vornherein nichts anderes erwartet und deswegen auch nichts anderes anstrebt, das macht eben schon einen Unterschied auch aus, im Lebensgefühl, aber auch in der ganzen Kultur einer Gesellschaft. Und jetzt möchte ich mal überlegen, warum ist denn eigentlich dieser Kulturwandel, kann man da Gründe dafür erkennen? Ich finde es wichtig, sich zu fragen, wie das vom christlichen Glauben zu beurteilen ist. Und zwar deswegen einmal, weil natürlich Christinnen und Christen jetzt auch fragen, wie sollen wir denn nun unsere Liebe, unsere Partnerschaft gestalten? Können wir da einfach so mit? Oder sollen wir das anders machen und wie schaffen wir das? Aber es gibt noch einen zweiten Grund, weil sich nämlich diese sogenannte sexuelle Revolution selber oft auch als bewusst und ausdrücklich als eine Abkehr von der christlichen Tradition versteht und auch so darstellt. Das findet man immer wieder, so ein Begriff, die christlich-bürgerliche Moral, und das ist was von gestern und das braucht man heute nicht mehr, das darf man so gar nicht mehr und das wird immer irgendwie mit der christlichen Geschichte verbunden. Viele finden, christliche Moral sei einengend, sei rückständig, macht die Menschen unglücklich und muss deshalb überwunden werden. Das kann man vielen Stellen auch so lesen von Wissenschaftlern, die sich damit befassen und von Journalisten wird es dann entsprechend wiederholt und so. Und es gibt Menschen, die das geradezu provokant demonstrieren. Wir leben und wir lieben so, wie wir es für richtig halten. Gott und Kirche haben uns gar nichts zu sagen. Also das ist nicht nur so ein Reflex von Konservativen, die jetzt sagen, die moderne Welt überfordert uns, sondern diese sogenannte, in dieser Hinsicht moderne Welt, hat auch selber oft diesen Touch und arbeitet sich an dieser christlichen Moral ab, von der ich dann manchmal frage, gibt es die eigentlich überhaupt noch und wo gibt es die und wie gefährlich ist die denn eigentlich für die Freiheit? Aber manche denken das und die denken das wirklich. Die denken wirklich, dass christliche, konservative Werte schädlich für Menschen sind. Das muss man, deswegen muss man auch die Leidenschaft mal verstehen, die die Leute haben. Die finden das schlecht und wollen das ändern. Die empfinden den lieben Gott und die Liebe als Gegensatz. Und die haben irgendwie immer den Eindruck schon gehabt, wer es mit diesem christlichen Gott ernst meint, der muss der Liebe entsagen oder umgekehrt, wer leidenschaftliche Liebe sucht, dem ist dieser Gott dabei ziemlich im Weg. Und dann möchte ich aber fragen, ist das wirklich das Verhältnis zwischen dem lieben Gott und der Liebe? Ich möchte das gerne überprüfen, diesen Eindruck, der mir immer wieder, manchmal so unterschwellig, manchmal auch ganz offen begegnet. Und stoße leider, muss ich jetzt nun auch sagen und ehrlicherweise zugeben, darauf, dass tatsächlich die christliche Theologie und Ethik die menschliche Sexualität lange Zeit mit großem Misstrauen betrachtet hat. Und vor allen Dingen als Verführung wahrgenommen hat, als Einfallstor der Sünde. Und vor allen Dingen von ihren Gefährdungen her wahrgenommen, die sie natürlich hat, aber wo es dann eigentlich immer nur darum ging, in der ganzen Sexualethik, ja, irgendwelche Fehltritte zu vermeiden und in der Sexualaufklärung bei Jugendlichen, Hauptsache, dass ja nichts passiert. Das war das Einzige manchmal, wonach es so klang und wie es sich anhörte. Also ein durchaus wirklich negatives Grundverhältnis zur Sexualität. Dazu hat schon in der Frühzeit der Kirche übrigens eine Philosophie beigetragen, die selber gar nicht christlich ist, die kommt aus der heidnischen griechischen Philosophie. Und nach dieser Philosophie ist die Seele des Menschen eigentlich göttlicher Abstammung, aber sie ist in den Körper eingesperrt wie in ein Gefängnis. Und eigentlich ist sie dazu berufen, sich zu geistigen Höhen aufzuschwingen, aber der Körper zwingt sie, sich niederen Bedürfnissen zu widmen und den Leidenschaften des Körpers nachzugeben, wie eben Essen, Trinken, Schlafen und eben auch Sex. Also anders als in der Bibel wurde in dieser Philosophie das Körperliche stark abgewertet. Und diese oft sogenannte Leibfeindlichkeit hat sich mit dem christlichen Glauben verbunden. Nun klingt es ja ein bisschen ähnlich, wenn das Neue Testament sagt, wir sind ja unterwegs zum Reich Gottes und deswegen sollen wir uns nicht von unseren irdischen Bedürfnissen beherrschen lassen. Jesus hat sogar gesagt, dass man um seinetwillen alles verlassen müsse, sogar die eigene Familie. Und der Apostel Paulus hat ganz offen für ein eheloses Leben geworben, obwohl er auch sagte, das ist meine Meinung, nicht ein Wort des Herrn. Immerhin hat Paulus auch gesagt, dass nicht jeder zu einem ehelosen Leben berufen ist. Man braucht dann auch die Gabe dazu. Während es in der späteren Christenheit dann häufig so erschien, als ob es höherwertig wäre, auf Liebe zwischen den Geschlechtern ganz zu verzichten, um frei für die Liebe zu Gott und dem Nächsten zu sein. Das erschien als der bessere Weg, wurde auch so gesagt, auch in dem Zusammenhang mit diesem Eindruck, dass die Sexualität etwas generell Schmutziges wäre. Und nun lassen sich sexuelle Bedürfnisse halt nicht einfach abschalten, sodass viele auf diesem Weg Probleme kommen, in Konflikte kommen. Und wer versucht, aus eigener Kraft die Sexualität aus seinem Leben zu verbannen, der wird sie mehr und mehr als Feind erleben. Und das Einzige, was man noch, na gut, wir brauchen natürlich dieses Thema für die Fortpflanzung. Wenn die Menschen keinen Sex haben, gibt es keine Kinder. Deswegen ja, okay, aber wirklich nur zu diesem Zweck. Und alles Lusterleben, was damit auch verbunden ist, von der Schöpfung her, das erschien verdächtig. Und dass Liebe und Sexualität das Leben entscheidend bereichern können, dass sie Beziehung bilden und stärken können, das wurde tatsächlich über Jahrhunderte hinweg kaum wahrgenommen und kaum thematisiert. Und deswegen ist der liebe Gott und die Liebe unter diesen Umständen wirklich manchmal ein besonderes Verhältnis geworden. Und deswegen ist mir die Feststellung wichtig, dass die christlich traditionelle Wahrnehmung von Liebe und Sexualität, wie ich sie gerade beschrieben habe, und wie sie auch nicht überall war und ist, aber es gibt sie und es gab sie, dass das so nicht einfach mit der Bibel gleichzusetzen ist. Leute, die weniger von christlicher Gemeinde verstehen als wir hier, die wissen das nicht und deswegen muss man das wirklich deutlich sagen. Die denken immer, sobald man Bibel sagt, dann zucken die zusammen. Ich habe mal so in Klammern gesagt, ich habe auf dem Kirchentag in Berlin einen Workshop gemacht, der hieß Bibel und Sex, Irritationen und Inspirationen. Und das waren so um die 30, hauptsächlich junge Leute. Kirchentag ist ein ganz breites Publikum, die unterschiedlichsten Menschen kamen da zusammen. Und da habe ich schon gemerkt, dass die sehr misstrauisch waren, was ich da so für einer bin und was ich da von ihnen alles so verlangen werde und was ich da jetzt, dass ich mit dem erhobenen Zeigefinger da stehe oder irgendwie so, weil sie dieses traditionelle Konzept automatisch für das Biblische halten. Das traditionelle Konzept betrachtet Sexualität als eine zwar notwendige, aber auch gefährliche Kraft, die nur durch die Ehe zu bändigen ist. Die Ehe ist ein Instrument, mit dem die gefährliche Kraft der Sexualität unter Kontrolle gehalten wird und tatsächlich hat man das Gefühl, das Ziel ist die möglichst vollständige Kontrolle. Und ich finde auch, dass das ein wenig freudlos klingt. Und ich kann ein bisschen verstehen, wenn das wirklich so ausgesehen hat und sich so angefühlt hat, was Christen über dieses Thema zu sagen wussten, dann ist es irgendwo verständlich, wenn dann irgendwann das Pendel in die andere Richtung geschwungen ist, in das Konzept der sogenannten Revolution, die nun allerdings sagt, Sexualität ist eine frei verfügbare, beliebig zu nutzende Quelle individueller Lust. Einfach zum Spaß haben. Was passiert, wenn ich Sexualität so betrachte? Ziel ist die größtmögliche Freiheit in Sachen Partner und auch in Sachen Praktiken. Verpflichtungen werden als Engführung oder Einschränkung empfunden und es fällt schwer, für das eigene Sexualverhalten Verantwortung zu übernehmen. Das ist die Denke, in der dann etwas so Wunderbares wie ein Baby zum Unfall wird und auch so bezeichnet wird. Also ich war auf dem Bau, ich kenne einige Begriffe, ich sage jetzt nicht alle, die ich kenne, aber ja, klar, wenn das so betrachtet wird, und das sind natürlich vor allen Dingen auch die Männer, die sich gerne um ihre Verantwortung in Sachen Sexualität auch rumdrücken. Und die Frauen, die haben es dann an der Backe und die müssen es irgendwie ausbaden. Aber es heißt Freiheit und man bildet sich auch einmal, hat Freiheit und natürlich bestimmte Freiheiten hat man dann tatsächlich auch. Und dieses Konzept war sehr erfolgreich und ich mehr oder minder, manchmal extrem, manchmal auch moderat, ist es doch ganz stark in unserer Gesellschaft inzwischen etabliert. Aber es wird auch immer mehr deutlich, dass dieses Konzept dieser Bindungslosigkeit, die sich damit auch verbindet, dem Menschen doch nicht wirklich entspricht, mindestens nicht einer Mehrheit. Es gibt Umfragen, die belegen, dass, hat man so gefragt, wie wollen Sie Liebe, Partnerschaft und Sexualität leben, dass über 70% der Menschen sich, also junger Menschen, die befragt worden sind, eine Umfrage übrigens von Pro Familia, also ich glaube, die gehören nicht direkt zum christlich-konservativen Spektrum, wenn ich es richtig weiß. Die haben gesagt, 70% der jungen Leute, die sie befragt haben, wünschen sich eine dauerhafte Partnerschaft. Also der Traum von der Liebe des Lebens ist nicht so ausgeträumt, wie das die Leute, die Protagonisten der sogenannten sexuellen Revolution gerne mal darstellen wollten und wollen. Dass man ständig wechseln will, dass man alle Freiheit haben will. Erlebe ich auch nicht so. Problem ist nur, dass dieser Traum von der Liebe des Lebens häufig für viel zu anspruchsvoll gehalten wird, dass man sich das gar nicht zutraut. Wenn man sagt, das schaffen wir sowieso nicht. Wir sind schon froh, wenn wir ein paar Jahre zusammenhalten. Lebensabschnittspartnerschaft heißt das dann. Gut, kann man sagen, ja, das wollen wir nicht und das ist ja nicht die biblische Ehe, aber es ist auch nicht, aber es zeigt für mich eben doch, irgendwie ist der Mensch wohl doch mindestens mehrheitlich wirklich auf eine dauerhafte Bindung angelegt. Da gibt es übrigens auch Ergebnisse der Hirnforschung. Wir beschäftigen uns beim Weißen Kreuz auch mit solchen Sachen, Sexualwissenschaften, Humanwissenschaften, einfach um auch wieder zu gucken, wie tickt denn der Mensch? Denn ich kann ganz vielen Menschen sagen, das und das will Gott. Aber wenn ich nicht weiß, wie Menschen sind und was sie bewegt und wie Menschen eigentlich funktionieren, dann kann ich viel erzählen und rede doch an der Wirklichkeit vorbei. Deswegen versuchen wir mal beides. Wir schauen in die Bibel und wir schauen in die Ergebnisse der Wissenschaften und befragen Menschen und wollen es wissen. Und da stellt sich auf einmal heraus, es gibt ein Hormon, Sexualität ist ja sowieso, hat immer mit Hormonen zu tun, und es gibt ein Hormon, mit dem rechnet man dann nicht so in dem Zusammenhang, das heißt Oxytocin. Das ist das Hormon, das für die Bindung zwischen Menschen verantwortlich ist, das Menschen miteinander mental verbindet. Und dieses Hormon, es gibt zwei Gelegenheiten im Leben, wo dieses Hormon massenweise ausgeschüttet wird. Das eine ist, wenn eine Mutter ihr Baby stillt, ganz enge Verbindung zwischen zwei Menschen, und zwar bei beiden, beim Baby und bei der Mutter, haben wir einen Anstieg dieses Oxytocins. Und Sie ahnen es schon, wenn zwei Menschen Sex miteinander haben, dann wird auch dieses Hormon ausgeschüttet und verbindet, ohne dass Sie es wissen, auch als ganze Menschen diese beiden in einer bestimmten Weise. Deswegen ist das so schmerzhaft, wenn intime Beziehungen in die Brüche gehen, weil dort eine Bindung entstanden ist, die bei anderen Beziehungen in dieser Intensität nicht entsteht. Auch wenn man das gar nicht weiß und sogar dann, wenn man das gar nicht will. Deswegen geht es mir gar nicht darum, jetzt zu sagen, wir müssen unbedingt die Entwicklung anhalten in der Gesellschaft oder wenigstens in der Gemeinde und wir müssen zurück in die Vergangenheit, so wie es früher war. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass früher alles besser war, sondern ich möchte eigentlich fragen, was sagt die Bibel wirklich? Und ich glaube, dass es nochmal neu gefragt werden muss, was die Bibel sagt, aber dass es sich auch lohnt, jetzt, wo das alles so vergessen worden ist. Und ich argumentiere da durchaus jetzt gar nicht nur so an Christen, die sagen, wir glauben sowieso an Gott und dann fragen wir natürlich auch, was der will, sondern ich glaube auch, oder mindestens ist das ein Argument für mich, dass möglicherweise ja in dem biblischen Konzept von Ehe und Sexualität auch einfach ein kulturelles Erfahrungswissen steckt, das zu schnell über Bord geworfen wurde von vielen in unserer Gesellschaft. Das ist auch so ein bisschen für mich so phänomenal. Religion ist ja im Kurs und man asiatische Religionen, die sind auch uralt und die sind auch eigentlich von vorgestern, aber die sind in Mode, da geht man hin, man macht Yoga und Kurse und dies und das. Aber bei der christlichen Tradition, da heißt es immer, das ist ja Mittelalter, das wollen wir nicht. Vielleicht haben die ja doch ein paar Dinge gewusst früher und vielleicht sind ja ein paar Dinge auch ja, einfach unverzichtbar, und so gewachsen, dass man nochmal neu fragen muss, brauchen wir das nicht doch? Zunächst mal ist es für mich ganz klar, dass Gott, der Schöpfer, Liebe und Sexualität ganz und gar will. Das hat er mit geschaffen, das gehört zum Leben dazu, das steht unter dem sehr gut der Schöpfung. Gott sagt ausdrücklich, 1. Mose 2, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist und er schafft ihm als einzige Rettung ein menschliches Gegenüber. Die Frau abschließend heißt es, Mann und Frau werden ein Fleisch sein. Für die Bibel ist die Sexualität eine Schöpfungsgabe, eine besondere Schöpfungsgabe für eine einzigartige Beziehung. Sie steht unter dem ganzen Okay Gottes oder ich sage auch gern, Gott ist der Erfinder der Liebe. Die Sehnsucht nach Nähe, nach intimer Partnerschaft, die Vereinigung ist in seinem Sinne. Deswegen ist die Bibel auch ein Buch voller Liebesgeschichten. Ganz viel. Solche Stories gibt es da, wie Menschen zueinander finden, wie sie gemeinsam durch dick und dünn gehen, wie sie sich in Treue bewähren oder auch nicht. Davon weiß die Bibel auch, vom Scheitern erzählt uns das mit Trauer. Es gibt in der Bibel sogar ein Buch, das lauter Liebeslieder enthält, das Hohelied Salomos. Also in der Bibel ist der liebe Gott und die Liebe keineswegs eine gestörte Beziehung. Eins allerdings lässt sich nicht bestreiten, Gott hat auch seine Vorstellungen davon, wie diese Liebe gelebt wird. Wenn er der Erfinder ist, dann hat er Ahnung davon, ist auch so was Komisches. Wenn wir eine neue Waschmaschine kaufen wollen, gucken, wie man die bedient, dann gucken wir in die Gebrauchsanleitung und aha, und ja, wir fragen sozusagen beim Hersteller nach, wie wir eigentlich damit umgehen. Das machen wir mit technischen Geräten öfter so, manche auch nicht, die probieren erstmal rum und so. Und wenn es nicht mehr geht, dann gucken sie doch da rein. Das menschliche Leben ist eine so großartige Erfindung und ein so großartiges Geschenk, aber da fragen wir nicht beim Hersteller nach. Warum eigentlich nicht? Wir fragen ja hier in der christlichen Gemeinde und finden, dass das Ziel dieser besonderen Schöpfungsgabe ist, sie verantwortlich zu gestalten in einem Raum der Freiheit. Freiheit ist durchaus da, aber Freiheit heißt nicht in der Bibel in erster Linie Freiheit voneinander, sondern Freiheit miteinander. Und gerade in der Ehe wird Freiheit eben nicht jeder für sich erlebt, sondern gemeinsam, indem man eben auch gemeinsam die Erfahrungen macht, indem man sich gemeinsam beschenkt mit dem, was man sich in Liebe schenken kann und Lust bereiten kann, indem man auch die damit verbundene Verantwortung gemeinsam trägt. Gerade dadurch entsteht Freiheit, durch die Wahrnehmung von Verantwortung. Und ich bin so frech, ich wage es, diesen Raum der Freiheit auch heute anhand der Bibel zu bestimmen. Und auch da stellen wir natürlich fest, die Bibel ist ein dickes, altes Buch, da steht sehr viel drin. Und dann sind die ganzen Dinge alle schon vor einer Weile aufgeschrieben worden. Das heißt, die Bibel redet in Situationen, die anders sind als unsere. Wir müssen das finden, was die damalige Welt der biblischen Zeit mit unserer Welt verbindet. Das gibt es, aber da muss man auch gucken. Es gibt auch Dinge, die uns fremd sind. Ich sage nur, im Alten Testament kann zum Beispiel ein Mann mehrere Frauen haben. Das hat sich inzwischen anders entwickelt. Neuer Testament fängt so ein bisschen damit an. Und dann über die ganzen Jahrhunderte der Christenheit, irgendwann ist es klar, ein Mann und eine Frau gehören zusammen. Das finden wir so als Gebot in der Bibel gar nicht. Und trotzdem sagen wir irgendwie, das ist biblisch. Aber es gibt einige Eckpunkte, für die, die also in diesem, ich nenne es das biblische Konzept von Liebe und Sexualität, die dort eben einfach für mich so klar erkennbar sind, dass ich dahinter nicht zurück kann und dass ich auch nicht weiß, wie man es mit der Bibel in der Hand anders sehen kann. Das eine ist, die Liebe, die Sexualität einschließt, braucht eine exklusive Bindung der Partner aneinander. Exklusiv heißt, dass wirklich diese Sphäre nur von diesen beiden Menschen miteinander geteilt wird und dass das nicht gelegentlich noch mit jemand anders passiert. Hauptanhaltspunkt in der Bibel ist für mich, sind die vielen scharfen Worte gegen Ehebruch, gegen regellos geübte Sexualität, das heißt in alten Bibeln Unzucht und natürlich auch gegen Sex, der zur Ware wird. Da steht dann meistens in den alten Bibeln Hurerei drin. Und diese Texte sind so stark in der Bibel vertreten, dass ich einfach sage, nee, das ist es eben, diese Treue zueinander, das ist einer der entscheidenden Werte. Der zweite Wert ist, dass es für das ganze Leben gedacht ist. Es enthält keine Option für einen Wechsel des Partners aus freien Stücken. Natürlich weiß die Bibel, dass eine Ehe auch scheitern kann und sie redet auch darüber, aber das ist immer ein Zerbruch, das ist nichts, was man wollen und von vornherein einplanen kann. Da liegt der Unterschied. Ob ich etwas individuell nicht schaffe, ob ich versage, ob ich Schuld auf mich lade, das ist das eine. Und da weist die Bibel immer einen Weg, den Weg der Schuld zu bekennen und Vergebung zu erlangen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich eben dieses persönliche Versagen erlebe und vor Gott bringe und einen Neuanfang geschenkt kriegen kann oder ob ich die Ordnung als solcher außer Kraft setze und sage, das gilt nicht mehr. Hier ist für mich der entscheidende Punkt. Deswegen kann ich einem einzelnen Menschen gegenüber, der sich verfehlt hat, der sich vergangen hat, immer barmherzig sein. Wenn es sein persönliches Versagen ist, sind die Arme Gottes immer weit ausgestreckt. Und deswegen darf ich als Seelsorger auch jemandem, der seine Sünde wirklich bekennt, die Vergebung zusprechen, ohne Wenn und Aber. Der Schritt, den ich nicht machen kann, als evangelischer Theologe und Seelsorger, ist zu sagen, und weil du das nicht schaffst, brauchen wir es eigentlich auch gar nicht so genau zu nehmen. Wenn ich die Ordnung außer Kraft setze. Deswegen wird in der Bibel auch unterschiedlich über Sünde geredet. Deswegen wird auf der einen Seite gesagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, 1. Johannes 1, irgendwo da unten, 8, 9 oder so. Und das gilt für jeden. Das hängt nicht davon ab, wie groß, wie schwer die Schuld ist. Es hängt auch nicht davon ab, ob ich es hinterher schaffe, sie zu lassen. Sondern die Vergebung gilt für jede bekannte Sünde immer wieder neu. Und dann kann Paulus aber auch schreiben, unter euch sind Ehebrecher und Unzüchtige und Götzendiener und Knabenschänder und solche Leute, zählt er alle auf. Und das geht nicht in der Gemeinde. Dort meint er, es geht nicht, dass es regulär solche Leute gibt. Wenn dort einer fällt und einer zu jemand wird, dann muss es eben bekannt werden. Das heißt nicht, dass bestimmte Sünden nicht vergeben werden können. Das heißt es nicht. Es heißt, dass nicht bestimmte Sünden einfach zur Regel gemacht werden können, dass sie nicht einfach durch die Matschen fallen dürfen oder dass sie salonfähig gemacht werden dürfen. Das heißt es. Das ist diese Grenze zwischen dem individuellen Fehlverhalten, das immer bewältigt werden kann, es sei noch so groß, und der Veränderung der Ordnung, die wir natürlich in unserer Zeit auch ganz stark haben, aber auch nicht erst in unserer Zeit. Das ganze Leben also, das ist das, was Gott will, das ist das Ziel, das möchte er gerne und anderes will er nicht, obwohl es passiert. Und das Dritte gehört dazu, das Ja zum Kind und zur Gründung von Familie. Ich weiß, dass es christliche Kirchen gibt, die die Überzeugung vertreten, Sexualität ist nur zum Zweck der Fortpflanzung legitim. Das ist nicht meine und nicht unsere Überzeugung als Weißes Kreuz. Wir glauben, dass die Sexualität als ein Aspekt, als eine Ebene der Ehe dazugehört, solange die Ehe besteht und auch ein großes Stück sie zusammenhält. Sie kann nicht verengt werden, nur auf diesen Zweck. Es gibt Ehen, die bleiben ungewollt kinderlos, denen würden wir große Schmerzen bereiten, wenn wir sie deswegen für weniger wert halten. Das darf nun überhaupt nicht sein. Es gibt Menschen, die finden keinen Partner. Sind die etwa weniger wert? Das sei ferne. Also dieses Leitbild darf kein Ausschlusskriterium sein. Aber was nicht geht mit der Bibel zusammen, jedenfalls nicht, dass man Sexualität und die Geburt von Kindern grundsätzlich und komplett voneinander trennt, eben indem man sagt, Sex ist zum Spaß da und wenn man Kinder haben will, dann gibt es ja auch die Möglichkeit, das künstlich zu erzeugen. Da wird das wirklich so getrennt, was zusammengehört und was Gott in der Schöpfung zusammengebunden hat. Und schließlich finde ich, auch das steht nicht als Gebot in der Bibel, es steht als Gebot da, du sollst nicht Ehe brechen, sechstes Gebot, es gibt aber kein Gebot, du sollst heiraten. Habe ich schon gesagt gekriegt, wo steht denn das überhaupt, dass man heiraten muss? Naja gut, man kann die Bibel natürlich so lesen, dass man immer irgendwie das überliest, was einen da wirklich ansprechen will, das ist so offensichtlich und klar, dass es eine Intimbeziehung, die niemanden sonst etwas angeht, in der Bibel nicht gibt. Es geht immer die anderen etwas an, weil es wesentlich ist, weil es auch einen Rechtsrahmen braucht und weil es auch den Segen Gottes braucht. Deswegen der verbindliche öffentliche Rahmen und gleichzeitig sage ich es so, wie soll ich sagen, so allgemein, weil natürlich die Art und Weise, wie Ehen geschlossen worden sind, sich immer wieder auch gewandelt hat. Sie wissen wahrscheinlich, dass es die standesamtliche Ehe, wie wir sie kennen, in Deutschland seit 1875 gibt. Das ist nicht die Zeit, in der die biblischen Ordnungen entstanden sind. Das ist deutlich später. Also das ist eine Einrichtung unseres Staates, nicht und war noch Deutsches Kaiserreich, aber immerhin Deutschland. Das ist eine staatliche Gesetzgebung, die sich auch wieder verändern kann und ja inzwischen auch ein paar Mal verändert hat. Aber wir sehen, und gar nicht nur im Kontext der Bibel, sondern überall auf der Welt gibt es aber so etwas, weil eheliche Partnerschaft einen solchen Rahmen braucht, auch zum Schutz. Und deswegen, wie das genau ist, das hängt auch davon ab, wie die Gesellschaft das insgesamt regelt. Und dann müssen wir schauen als Christen, welche Möglichkeiten bietet die Gesellschaft an und welche davon sind uns geeignet, in der biblischen Weise Ehe zu führen. Die ersten Christen im Römischen Reich, die hatten eine gewisse sexuelle Vielfalt dort vor Augen. Da gab es reguläre Ehen, aber es gab auch Konkubinate, also so inoffizielle Ehen zwischen Leuten, die aus Standesgründen nicht heiraten durften. Es gab freie Männer mindestens, konnten Sex mit Sklaven haben und so weiter. Also da gab es eine große Breite. Und da mussten die ersten Christen entscheiden, was davon ist für uns lebbar als Christen, und sie haben sich dann für die Einehe entschieden. Also das sind so für mich die Eckpunkte der biblischen Aussagen, das Leitbild für alle, die nach der Kompetenz des Schöpfers fragen. So will Gott die Liebe gelebt wissen, so kann sie gelingen. Und das ist mir schon klar, dass so eine Ordnung als einengender Rahmen wahrgenommen werden kann, in dem man sich nicht gut bewegen kann. Mir ist auch klar, dass das benutzt werden kann, um andere daran zu messen. Das machen wir ja gerne. Wenn es um Gebote geht, dann gucken wir nicht auf uns, sondern wir gucken immer, wir machen das die anderen. Achten die da drauf? Und dann merken wir gar nicht, Jesus sagt das ja sogar mal, ihr merkt gar nicht, dass ihr einen Balken im Auge habt, weil ihr so mit dem Splitter im Auge des Nächsten beschäftigt seid. Das passiert auch mit diesem Leitbild der Ehe. Und das ist leider auch wahr, dass gerade sexualethische Überzeugungen in christlichen Gemeinden öfter zur Ausgrenzung von Menschen geführt haben, wird mit Fingern gezeigt über die Frau mit dem unehelichen Kind oder über den geschiedenen, wiederverheirateten Mann und so weiter. Wir haben auch im Neuen Testament Menschen, die das so machen, das sind die Pharisäer. Die haben sich zwar selber ehrlich um einen tadellosen Lebenswandel bemüht, aber sie haben es auch die anderen spüren lassen, dass sie da genau hingucken. In der Gemeinde soll es so sein, dass gerade die, die auf der Suche nach dem richtigen Lebensstil sind oder die vielleicht auch versagt haben, die deren Leben und auch deren Partnerschaft ins Trudeln gekommen ist, die brauchen gerade nicht, dass die anderen von ihnen abrücken, sondern die brauchen die Solidarität, die brauchen das Zusammenhalten der Gemeinde. Wir sind ja alle Sünder und deswegen tragen wir uns gegenseitig auch in den Dingen, wo wir Gottes Willen verfehlen. Also wenn wir Jesu Worte ernst nehmen, dann dürfen wir Menschen niemals daran messen, ob und wie weit sie das erreichen, was Gott will. Aber wir sollen uns gegenseitig helfen, diesem Bild, das Gott hat und diesem Entwurf, ich nenne es auch gern eine Vision, dieser Vision nachzueilen und auf sie hinzustreben. Keine Ehe wird perfekt sein, so wie auch sonst das Christsein nicht perfekt ist. Paulus schreibt mal, der große Apostel Paulus, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen wäre, ich jage ihm aber nach. Diesen Ehrgeiz wünschte ich uns, in aller Vorläufigkeit und Unvollkommenheit trotzdem in die richtige Richtung zu gehen, auch in Sachen Sexualität, um Gottes Traum zu unserem Traum zu machen, dass zwei Menschen für ein ganzes Leben zueinander finden und eine Gemeinschaft bilden, die so stark ist, dass sie auch das Leben ihrer Kinder mittragen kann. Ich finde das so genial, dass Gott für diese besondere Beziehung, die auch für die Gesellschaft eine besondere Bedeutung hat, weil da eben Kinder heranwachsen, die neue Generation, dass Gott dafür diese einzigartige Kraft des Begehrens erfunden hat, die Menschen zueinander zieht und Beziehung auch stärkt. Deswegen ist die menschliche Sexualität für mich Gottes gute Gabe. Wir beleidigen den Schöpfer, wenn wir sie als schlecht oder schmutzig wahrnehmen. Wir brauchen uns ihrer auch nicht zu schämen, auch dann nicht, wenn sie uns Mühe macht. Ich erlebe das manchmal, meistens sind es Männer, die mich anrufen, weil sie einfach Probleme mit ihrem Pornokonsum haben, gucken sich immer wieder so Pornobilder an im Internet, kommen davon nicht weg, schämen sich dafür. Und dann merke ich, dass so langsam sich manchmal so das rausbildet, dass sie ihre eigene Sexualität und ihre Bedürfnisse geradezu als Feind erleben und schon auch mal jemand gesagt hat, ich wollte, das gäbe es gar nicht in mir. Kann ich verstehen, wenn das so viel Schmerzen macht. Aber das ist eigentlich schade und das soll so von Gott her nicht sein. Es soll ein Quell der Freude sein für uns und Gott will uns dabei auch helfen. Viele halten diese Vision für eine Überforderung, weil viele Ehen wirklich kaputt gehen oder einfach nur schrecklich sind. Und junge Leute fragen mich dann auch schon, kann man das überhaupt, sich gegenseitig lebenslange Treue versprechen? Und darauf sage ich dann meistens, nee, das können wir eigentlich auch gar nicht. Wenn wir es leisten müssten als Menschen, zu garantieren, ja, ich bleibe dir treu, bis dass der Tod uns scheidet, dann übernehme ich mich. Ich habe selber die Kraft auch nicht. Wer das Wagnis der Ehe eingeht, verspricht dem anderen mehr, als Menschen halten können. Aber ich sage das ja und ich werbe auch für die Ehe als Christ und deswegen kann ich sagen, du bist da nicht allein, ihr seid da nicht allein. Der Erfinder der Liebe will euch ein Verbündeter sein. Das, was in der kirchlichen Trauung anschaulich wird, dass Gott die Liebenden begleitet, nicht nur am Anfang, sondern auch durch jede Krise und bis zuletzt. Das ist die Wahrheit, das ist sein Versprechen. Mit diesem Gott ist es auch nie zu spät, einen Neuanfang zu wagen, selbst wenn man schuldig geworden ist. Denn Gott selber ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen.